Hallo und herzlich willkommen zur 160. Episode des Runner's World Podcasts. Ich bin mir sicher, dass viele von euch bereits mit unserem heutigen Gast zu tun hatten, zumindest indirekt, indem ihr bei einer seiner Laufveranstaltungen am Start wart. Mein Kollege Martin Gröning und ich haben für diese Podcast-Folge mit Jo Schindler gesprochen. Jo ist der Macher des Frankfurt-Marathons und hat es geschafft, eine Veranstaltung im, ja, nennen wir es mal Niedergang zu Deutschlands zweitgrößtem Rennen über 42,195 Kilometer zu machen. Wie ist ihm das gelungen? Wieso haben Pferde dafür gesorgt, dass der Zieleinlauf seit 2003 in der Festhalle stattfindet? Und was macht ein Renndirektor eigentlich, wenn das Rennen vorbei ist? All das und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Episode des Runner's World Podcasts. Mein Name ist Henning Lehnerts und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge.
Ich freue mich, dass wir Jo Schindler hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen, wer sich in der Laufszene, speziell in der Marathonszene auskennt, dem muss ich nicht viel über Jo erzählen. Für diejenigen, von denen gibt es ja einige, die sich nicht ganz so gut auskennen, speziell in der Marathonszene, sage ich, er ist einer der erfahrensten deutschen Race-Direktoren. Er begleitet den Mainova Frankfurt Marathon. Wir müssen den Sponsor ja mal mit nennen. Das wollt ihr ja gerne.
Das finde ich toll.
Den Mainova Frankfurt Marathon begleitet Jo schon seit 2002. Also schon jetzt über 20 Jahre. Er ist ursprünglich Regensburger, lange Zeit gependelt, aber ich glaube, inzwischen identifiziert er sich fast noch mehr, das werden wir ihn nachher fragen, fast noch mehr mit Frankfurt als mit Regensburg. Ja, das ist bestimmt so eine Fangfrage, gehen wir später noch drauf ein. Er hat den Frankfurt-Marathon zur Nummer 2 in der deutschen Marathonszene gemacht, das muss man eindeutig sagen. Und in diesem Jahr hat er in Frankfurt im Oktober jetzt auch wieder Aufwind gespürt nach schwierigen Pandemiejahren. Und natürlich jetzt wenige Wochen nach der letzten Auflage müssen wir fragen, Jo, wo erreichen wir dich? Auf Hawaii oder bist du im Urlaub oder schon wieder on duty im Business? Hallo, lieber Jo.
Ja, hallo Henning, hallo Martin. Streng alphabetisch. Ich bin eigentlich, hatte ich mir nach dem Marathon eine Woche Pause gegönnt. Das war auch nötig, um wieder ein bisschen runterzukommen, entspannen zu können. Und dann ging es ganz normal im Büro weiter, weil einerseits ist es ja bei allen Veranstaltungen so, nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Aber wir haben natürlich auch ganz viel nachzubereiten, nachzuarbeiten. Ich muss dann ganz viele Rechnungen immer zahlen. Das ist eine meiner Hauptaufgaben nach dem Marathon. Aber natürlich auch mit den Partnern Gespräche führen. Was war gut, was hat vielleicht weniger funktioniert? Wo haben wir die Erwartungen erfüllt oder vielleicht sogar übertreffen können? Wo waren wir vielleicht nicht so toll? Um dann auch die Schlüsse fürs nächste Jahr schon zu ziehen. Dafür wenden wir eigentlich im Team relativ viel Zeit auf. Natürlich geht es dann schon auch in unsere nächsten Veranstaltungen. Wir haben ja inzwischen nicht nur den Frankfurt-Marathon im Herbst, sondern ein paar andere Sachen auch. Und das ist so eine überlappende Arbeit. Langweilig wird es mir nicht. Und vielleicht um auf Hawaii zurückzukommen, nee, ich liege jetzt nicht irgendwo am Strand, sondern sitze am Bürotisch.
Lass uns mal spekulieren, Henning. Jo, du darfst nichts sagen jetzt. Ne? Was macht ein Race Director wie Jo am Sonntagabend nach dem Marathon?
Da hat er ja gerade gesagt, Preisgelder überweisen, Rechnungen überweisen. Ich nehme an, das geht dann vornehmlich um die ganzen Preisgelder.
Meinst du an dem Abend noch? Ja. Nee, ich stelle mir
oder
vor.
Oder er hat so einen Geldkoffer, das fände ich auch gut, wenn das alles in Bar läuft.
Das gab's. Warte, lass mich mal spekulieren. Nee, ich würde sagen, er trinkt gepflegt ein Glas Bier und legt sich ins Bett. Und nach 2 Stunden kann er nicht schlafen, steht auf und fängt dann an, aus dem Geldkoffer das Geld zu verteilen.
Ja. So stelle ich mir das auch vor.
Sag mal ganz praktisch, bevor wir jetzt also
fachlich werden. Ich beide total falsch. Und zwar ist es so, wir müssen an dem Sonntag Nacht noch aus der Messe Frankfurt komplett ausziehen. Wir verlagern ja während des Marathons unser Büro praktisch aufs Messegelände. Und das müssen wir noch in der Nacht dann räumen, weil am nächsten Tag geht's für die Messe Frankfurt ganz normal mit anderen Veranstaltungen weiter. Zum Beispiel in der Festhalle, wo unser toller Zieleinlauf ist, war an dem Montagabend dann ein Konzert. Das heißt, da wird alles abgebaut. Früh um 3 mussten unsere Dienstleister, der Marc von Sandburg, der die ganze Technik für den Zieleinlauf macht, die praktisch eine besenreine Halle übergeben. Und dann kam die nächste Crew rein und hat für das Konzert aufgebaut. Also das ist schon immer spannend. Und deswegen ist der Sonntagabend für uns als Team extrem belastend, nämlich nach dem Marathon, nachdem eigentlich alles ruhig ist und man eigentlich durchatmen könnte, so wie ihr euch das auch vorstellt, geht es für uns wirklich nochmal ran, wo alles verräumt werden muss, vom Messegelände runter und dann natürlich gleich an die richtige Stelle auch die ganzen Materialien verbracht werden, damit wir es nicht nochmal anfassen müssen. Dann werden also die Teile in verschiedene LKWs und Sprinter verladen, in unsere Lager gebracht. Wir bringen die anderen Sachen ins Büro. Und wir haben uns dann spät abends alle zusammen im Hotel wieder getroffen, haben uns eine Pizza bestellt und haben natürlich schon das Wochenende Resümee gezogen an dem ersten Abend, klar. Und das Auszahlen, um darauf zurückzukommen, auf den Geldkopf zurückzukommen, wir zahlen unsere Topathleten erst aus, wenn wir von dem Dopingkontrollteam bekommen, dass alle sauber waren. Zuvor gibt es kein Geld. Und das haben wir jetzt letzte Woche bekommen, den Daumen hoch, dass alle sauber waren. Und deswegen werden wir jetzt dann
einen Monat mit dem Auszahlen der
werden wir jetzt mit dem Auszahlen der Preisgeld anfangen. Das ist sogar dieses Jahr relativ schnell gegangen. Also oft haben wir das erst im Januar erfahren, was natürlich für die Athleten auch extrem nervig ist, dass die sagen, Mensch, das Rennen war doch jetzt Ende Oktober und jetzt ist Januar und ich höre nichts und sehe nichts. Aber das ist ja für uns ein Bestandteil unserer Policy, dass wir sagen, es gibt erst dann Preisgeld, wenn wir wissen, dass der Athlet, der Preisgeld kriegen würde, eben auch sauer gelaufen ist und keine verbotene Substanz oder sonst was hatte. Ja, und wenn die Nachricht kommt, dann geht es ans Auszahlen. Und dann wird es ordentlich überwiesen und nicht im Geldkoffer gebracht.
Zahlt man das gerne? Also freust du dich, wenn du das Geld auszahlen musst, was du vorher ja selber ausgerufen hast?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist. Ich freue mich natürlich, dass die Athleten das Geld verdient haben. Das ist ja klar. Also, ich meine, wenn wir ein Preisgeldtableau machen, dann wissen wir, dass wir es am Ende auszahlen werden. Das ist relativ wahrscheinlich. Und. Zum Beispiel in diesem Jahr unsere Siegerin hat ja aufgrund des Streckenrekords nochmal extra was obendrauf gekriegt. 5.000 Euro mehr, weil sie den Streckenrekord gebrochen hat. Und das habe ich zum Beispiel, oder werde ich sehr gerne überweisen, weil da steht ja, ist das völlig okay. Bei den Athleten fällt es mir auch leichter als bei manchen anderen Rechnungen, wo ich mir denke, naja, ist das jetzt unbedingt so gerechtfertigt oder das muss halt dann teilweise auch sein. Aber bei den Athleten habe ich da kein Denkproblem.
Da sind wir jetzt dann schon mittendrin im Resümieren der Veranstaltung. Ein neuer Streckenrekord bei den Frauen, 2:17:25. Absolute Weltklasse, die man in Frankfurt, oder man hat in Frankfurt eigentlich ja wieder bewiesen, dass die Strecke sehr, sehr schnell ist. Wir erinnern uns gerne an 2011, als Wilson Kipsang den Weltrekord in Frankfurt nur um die Winzigkeit von 2 Sekunden.
Vier Sekunden.
Gott, ja. 4 Sekunden verfehlte. Also dieses Jahr aber 2:17:25. Das war so das sportliche Highlight schon, ne? Dieses Jahr.
Absolut, ja.
Und bei den Männern eine 2:05er Endzeit. Auch Weltklasse. Neun Läufer unter 2:10 geblieben. Richtig klasse. Das gefällt dir auch, ne? Dass ihr die Balance hinbekommt in Frankfurt zwischen Fitness-Freizeitathletinnen und Athleten und der Weltklasse.
Genau, das ist unser selbsterwähltes Motto, was wir uns mal ganz zu Beginn aufgewählt haben, auferlegt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen Bestleistungen für die Top-Athleten möglich machen. Und ein wunderschönes Rennen für alle Breitensportler.
Es war ja dieses Jahr gar nicht so einfach, Top-Athletinnen und Athleten an den Start zu kriegen, weil wir ein Olympia-Jahr hatten und ihr bekanntlich, und das darf man ruhig sagen, immer einige Wochen nach dem größten deutschen Marathon liegt, Berlin. Ja, ja. Kannst du etwas zu der Herausforderung, dieser speziellen Herausforderung in diesem Jahr sagen? Auch das war ja auch mit ein Grund, warum nicht zahlreiche deutsche Tops am Start waren, oder?
Genau. Also es ist so, dass natürlich leidet man dann unter so einem Olympiajahr, weil die Besten der Nation natürlich dann bei Olympia starten. Und wir haben ja im Marathonsport seit 2 Jahren eigentlich die wunderbare Situation, dass die deutschen Athleten international wieder stark aufgeholt haben und deswegen auch der DLV wieder komplett Mannschaften bei den Olympischen Spielen an Start schickt. Und das heißt natürlich für uns dann als Herbstveranstalter, meine Olympischen Spiele in Paris waren im August. Für Berlin war es deswegen gar nicht möglich, Leute, die bei Olympia waren, an Start zu kriegen, weil das war ja gefühlt also 6 Wochen später. Bei uns war es dann schon eher denkbar, aber wir haben mit fast allen gesprochen, beziehungsweise Philipp Kopp. Also wir machen das Thema Topathleten ja zusammen mit ISS Berlin, Philipp und Sandra. Und die haben mit allen gesprochen, die man sich so denken kann. Und letztendlich haben alle abgewunken und haben gesagt, entweder plane ich keinen Herbstmarathon oder ich bin bei den Olympischen Spielen und mache danach nichts mehr. Oder ich will beim Berlin-Marathon starten. Die hatten in diesem Jahr auch 50-jähriges Jubiläum, was ja nochmal zusätzlich zieht. Ja, da haben wir ein Stück gelust natürlich in der Situation und konnten deswegen nicht das, sagen wir, an nationalen Athleten an den Start bringen, was wir eigentlich sonst immer hatten. Wir hatten sonst immer, oder wir achten grundsätzlich darauf, dass wir eigentlich gut national besetzt sind mit deutschen Athleten. Und das ist uns in diesem Jahr eben nicht gelungen, was nicht an uns lag, sondern was eben an Saisonplanung lag. Manche haben gesagt, wir wollen erst wieder im Frühjahr einen Marathon laufen, aber nicht im Herbst. Andere haben gesagt, ich starte bei den Olympia. Ich will mich jetzt nicht festlegen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Andere hatten auch Verletzungspech. Also wie das immer so ist, man kann sich so, ja, alles war geboten auf jeden Fall. Konnten wir da nicht viele Pflichten, genauer gesagt, ist ja dann Lara Hottenrott an Start gegangen, die in Paris gelaufen ist, was mich sehr gefreut hat, dass sie gesagt hat, sie startet trotzdem in Frankfurt, hat sie aber dann leider nicht ins Ziel gebracht. Und dann bei den Männern hatten wir drei Newcomer, muss man sagen, obwohl der eine oder andere schon mal im Marathon gelaufen ist. Und da ist es halt bei zwei von denen nicht aufgegangen, die sind rausgegangen und einer ist ihm durchgekommen, aber auch nicht in der Zeit, die er eigentlich unterwegs die man am Zettel haben konnte. Also hat nicht funktioniert national, um es auf den Punkt zu bringen. Aber das heißt ja nicht, dass es auf ewig so sein muss. Wir werden uns im nächsten Jahr wieder bemühen, dass es wieder anders ausschaut.
Man muss ja sagen, mit Philipp Kopp habt ihr den bestvernetzten deutschen Athletenmanager, was den Straßenlauf angeht, bei euch mit im Boot. Und wenn jemand die Kontakte hat, dann hat er die. Und er vertritt ja auch viele von den eben von dir angedeuteten Olympia-Athletinnen und Athleten. Also wenn der das Feld in Frankfurt nicht entsprechend bestücken kann, dann ist eben auch Fakt, dass man es in so einer Saison nicht kann, denke ich. Also so dachte ich, als ich vor Ort war in Frankfurt. Und die Geschichte mit Jan-Lukas Becker, der dann 2:15 am Schluss lief, die war ja eigentlich auch eigentlich eine klasse Geschichte, weil der hat es versucht. Ja. Der hat es versucht. In seinem Debüt ist der sehr, sehr lange bis Kilometer 35 auf 2:10 gelaufen und musste dann schmerzhaft Tribut zollen seinem Anfangstempo, aber war irgendwie auch eine Story. Ne? Also
ja,
von daher, ich glaube, so als ich jetzt so als Experte, wenn ich drauf gucke, ich behaupte, ich weiß schon, was so in der deutschen Marathonszene abgeht. Mehr war einfach nicht drin, muss man auch jetzt mal sagen, wenn man so die deutsche Elite betrachtet.
Vor allem, es hätte ja auch ganz anders kommen können. Also Spitzensport ist ja auch immer wenn und hätte und könnte. Wenn die Laura, sagen wir mal, mit einem tollen Ergebnis durchgekommen wäre, mit einer 2:28 ins Ziel gelaufen wäre und die drei Youngster wären alle zusammen so im 2:10er, 2:11er, 2:12er Bereich reingekommen, dann hätten alle gesagt, boah, Wahnsinn, Deutsche wieder toll beim Frankfurt-Marathon. Und das ist halt leider nicht aufgegangen, wie das halt ist. Das ist eben einfach Sport und nicht eine Mathematikaufgabe. Und deswegen haben wir das Ergebnis gehabt, was wir haben. Und damit muss man aber auch umgehen und sagen, okay, neues Glück, neues Jahr, neues Glück, neues Spiel. Und dann probieren wir es nächstes Jahr wieder. Ja.
Ist es denn auch wirklich so relevant, dass da die gesammelte deutsche Laufelite mitläuft? Weil ihr hattet ja einfach, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, auch einen Melderekord. Es waren so viele da wie nie zuvor. Und das zeigt ja schon, dass das gar nicht so wirklich die Relevanz hat für den Breitensport. Für die Leute, mit denen ihr, so ganz platt ausgedrückt, ja letztlich auch euer Geld verdient. Also den Marathon machen nicht die aus, die vorne weglaufen, sondern die auf der Strecke nach 4, 5, 6, ich weiß gar nicht, wann euer Zielschluss ist, unterwegs sind.
6:30, ja.
Nach 6:30. Ich meine, ich feuer die Leute auch immer an, wenn ich dann schon auf dem Weg im Hotel bin. Da gibt es ja hinter der Messe diese Hotelmeile und da kommen die ja an und dann sind die bei Kilometer 35 oder ja, irgendwie sowas.
Ja.
Und das sind die, die den Marathon ausmachen.
Ja. Ja, aber natürlich spielt es medial eine Rolle, das darf man nicht verkennen. Also viele Medien konzentrieren sich einfach auf die deutschen Athleten, auch weil sie vielleicht international nicht so die Kenntnis haben. Da gibt es meiner Meinung nach auch viele Vorteile gegenüber afrikanischen Athleten. Man konzentriert sich dann eben auf die Deutschen und sagt, ja, okay, da habt ihr jetzt mehr oder minder eine Frau und drei Männer aus der B-Variante am Start und das ist doch alles mehr als traurig. Aber so darf man es nicht betrachten. Also ich sehe das genauso wie du. Der Marathon sind eben nicht die Spitzengruppe, die Topathleten ist das Salz in der Suppe, aber die Suppe ist deswegen immer noch gut, schmeckt immer noch gut genug, auch wenn es ganz vorne mal nicht so aufgeht. Ich habe da sowieso ein Denkproblem, muss ich sagen, weil für mich als Sportler, das bin ich innerst meines Herzens, ist immer noch der alte Satz, der Beste soll gewinnen, der zentrale Satz, egal aus welcher Nation der jetzt kommt. Und wenn wir uns, ich will jetzt hier kein Fass aufmachen, aber das wäre mal auch eine interessante Diskussion, zu sagen, ist denn Amanal Petros jetzt ein guter Läufer, weil er Deutscher ist, eingebürgert ist und war auch vor 5 Jahren ein schlechter Läufer, den wir nicht wollten, weil er dort eben noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, noch nicht eingebürgert war, sondern Eritrea, Äthiopier war. Dasselbe haben wir bei Melat. Also man muss sich die deutsche Spitze anschauen und sagen, da haben wir halt auch viele drunter, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, die jetzt als deutsche Athleten behandelt werden, sind eingebürgert worden, finde ich alles toll. Also das soll jetzt nicht missverstanden werden, überhaupt nicht. Aber ich kann es ja dem Menschen, der war ja vorher kein anderer Läufer, nur weil er eine andere Nationalität hat. Und das meine ich, muss man bedenken. Also für mich ist Sport eine internationale Angelegenheit. Der Beste soll gewinnen. Und wenn Amanal in Frankfurt gewinnen würde, dann würde ich einen Freudentanz in der Festhalle aufführen. Aber wenn es halt nicht tut, ein anderer gewinnt, der an dem Tag einfach besser ist, dann ist es genauso gut.
Ja, das merkt man dir aber auch an. Also Martin wollte gerade auch schon ansetzen, aber das merkt man dir auch an, wo du von Freudentanz in der Festhalle sprichst, weil man kann das im Livestream immer sehr gut verfolgen, wenn die Leute ins Ziel kommen, dann bist du immer der Erste, der bei denen ist und die umarmt und wenn die auf dem Teppich liegen, dann die Decke oder das Handtuch um sie legt und irgendwie ein Glas Wasser oder eine Flasche Wasser organisierst. Also das merkt man, dass du dich für die Athleten, für die Leistung eben dann freust und begeistern kannst. Und ich sehe es da auch genauso wie du. Also das ist halt wirklich, wenn man die Leute eben einlädt und man möchte die Elite dort am Start haben, dann ist ja auch logisch, dass dann dort die afrikanischen Athletinnen und Athleten gewinnen. Und im Zweifel ist die Identifikation schwieriger für die ja, nicht für das Nicht-Fachpublikum, sage ich jetzt einfach mal, weil sie die Namen im Zweifel noch nicht gehört haben oder weil sie natürlich mit einem Amanal, mit einer Melat viel mehr sich identifizieren können, weil die eben ja auch unsere Sprache sprechen und die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ne? Das ist ja immer das komplexe Thema.
Aber auch da ist halt einfach wichtig, und das will ich auch noch mal kurz sagen, also wir sind ja nach World Athletics Regularien ein Elite-Label-Rennen. Und das ist, sind wir auch sehr bewusst und wollen wir auch sein, weil wir dann eben auch einen bestimmten weltweit einen bestimmten Kreis an auserwählten Rennen angehören. Und damit haben wir die Auflage, dass wir 5 Männer an den Start bringen müssen, die in den letzten 3 Jahren im Halbmarathon eine hohe 61 oder im Marathon eine hohe 212 gelaufen sind. Und 5 Frauen, die im Halbmarathon eine 70, hohe 70 gelaufen sind oder eine hohe 231. Das sind Auflagen von World Athletics. Und wenn ich das an den Start bringen muss, um mein Label zu behalten, da kann man jetzt darüber diskutieren, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, aber wir haben für uns beantwortet, wir wollen in diesem Weltlabel-Zirkus mit dabei sein und ich diese Leute an den Start bringen muss, dann muss ich fragen, wen kann ich dann an den Start holen? Und das ist ja ganz einfach zu beantworten. Also da schaue ich mir die Ergebnisse an und sage mir, welche 5 Männer, welche 5 Frauen haben die Ergebnisse in den letzten Jahren gehabt? Und dann bin ich sehr schnell nicht mehr bei einem deutschen Feld, sondern bei einem internationalen Feld. Ja. Und das geht ja allen Rennern so, die in der Kategorie oder noch in besseren Kategorien, als wir es jetzt in Frankfurt sind, unterwegs sind. Es gibt Auflagen von World Athletics, die ich dann eben erfüllen muss. Und damit bin ich in meiner Auswahl an Athleten gar nicht mehr so frei. Ja.
Und wenn man mehr als nur einen Gold-Label-Status erfüllen will und auch Weltklasse-Zeiten auf seiner Strecke entwickeln will, dann gehört da ja nicht nur ein oder zwei Athleten dazu, um das zu verwirklichen, sondern dann braucht man ein Elite-Feld. Und dann braucht man wirklich mehr als nur eine Handvoll von Weltklasse-Läuferinnen und Läufern. Also wenn man garantiert haben will, dass man wirklich ganz, ganz vorne mit im Konzert der Rekorde mitspielen will, und das habt ihr definiert, und das ist auch so ein bisschen der Anspruch ja inzwischen an euch, dann reicht es eben nicht, da drei Weltklasse-Frauen und Weltklasse-Männer am Start zu haben, sondern dann brauchst du wirklich ein gutes Dutzend, weil, wie wir es schon ganz am Anfang gesagt haben, da kommt mal eine Krankheit dazwischen, dann hat jemand an dem Tag nicht die richtige Tagesform, irgendjemand verletzt sich durchaus auch mal und so weiter. Also ich glaube, da gibt es gar keine Diskussion. Wenn man 203, 204 rennen will bei den Männern und bei den Frauen zu 17 oder zu 16, ja, dann braucht es da mehr. Also ich glaube, es gelingt euch auch eigentlich immer ganz gut, eben, das wollte ich sagen, ihr seid doch die wirklich seit Jahrzehnten, das kann ich ja beurteilen, eine gute Balance immer gefunden haben zwischen Weltklasse-Anspruch, internationale Spitze, deutsche Spitzenklasse und eben Freizeitläuferinnen und Läufern. Ich glaube, das macht ja auch Frankfurt eben nochmal besonders, dass euch das wirklich jetzt immer wieder gelungen ist. Und dann gibt es natürlich mal ein Jahr, da haut eins hin, haut alles hin, und ein Jahr, wie jetzt in diesem, da haut eben aus bekannten Gründen, Olympiasaison und so weiter, was auch mal nicht hin. Aber ich will eigentlich jetzt nochmal einen Schritt weiter. Was Henning gesagt hat vorhin, fand ich sehr, sehr wichtig. Es war ja trotzdem, jetzt reden wir so kritisch, es war ein ganz, ganz erfolgreicher Mainova-Frankfurt-Marathon. Also ihr habt tolle Meldezahlen gehabt. Vielleicht kannst du da mal so resümieren. War das erwartbar?
Wir haben es natürlich gehofft, ja, natürlich. Also wir orientieren uns, oder alle Veranstalter schauen ja, das war 2019, also das letzte Jahr vor den beiden Corona-Jahren. Also wir sind ja leider zweimal ausgefallen. Andere hat's nur einmal erwischt. Wir konnten zweimal nicht starten in Frankfurt. Und was auch an unserem Herbsttermin liegt, weil im Herbst die Corona-Zahlen halt hochgehen. Und so, jetzt haben wir natürlich drauf geschaut, was war 2019 und wie weit kommen wir da wieder hin. Und das haben wir jetzt in diesem Jahr fast geschafft. Also wir waren jetzt 300 Leute drunter. Und das ist, sage ich jetzt mal, für mich bei 13.500 haben wir das Niveau wieder erreicht von 2019. Und damit bin ich oder sind wir sehr zufrieden, weil wir gesagt haben, das ist natürlich jetzt auch breitensportlich unser Ziel. Wir haben wieder mehr als 10.000 Finisher, was auch immer für uns so ein wichtiger Aspekt ist, wo wir sagen, wir wollen fünfstellig im Ziel sein. Da leiden wir ein bisschen halt auch unter dem Herbst. Klar, weil viele im Oktober so auf den letzten Drücker sich dann teilweise auch im Training erkälten oder was und dann doch zurücktreten. Wir haben ja als, ich glaube inzwischen, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich denke, wir sind so der einzige große Marathon, der diese eine Rücktrittsregelung bei Attest möglich macht. Also weil wir nicht wollen, dass Leute gerade mit einer Erkältung an den Start gehen und sich dann was Schlimmeres einfangen, nur weil sie ihr Geld nicht verlieren wollen. Ja, also weil sie sagen, ich habe Startgeld gezahlt und das wäre jetzt weg, wenn ich wegen einer Erkältung nicht starte. Gibt es bei uns so eine Regelung, dass die uns einen Attest schicken und dann haben sie im nächsten Jahr einen Start und zahlen nur eine kleine Bearbeitungsgebühr von 20 Euro. Dann wird dann das Startgeld ins nächste Jahr fort. Und deswegen haben wir im Oktober, wenn ein schlechter Oktober ist, eigentlich relativ viele, die dann trotz Anmeldung nicht starten, weil viele dann eben, finde ich auch sehr vernünftig, eben sagen, meine Gesundheit ist mir wichtiger. Und dann eben diese Attestregelung nutzen. Ja, aber wir hatten jetzt wieder 10.500 im Ziel, was für uns auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist. Wie viel kriegen wir denn letztendlich über die Ziellinie? Weil da wird letztendlich hart abgerechnet. Zuvor kann man immer alles sagen, wie viele Meldungen man hat oder nicht hat. Das weiß ja keiner. Aber letztendlich Finisher, das steht in der Ergebnisliste und das ist sind am Schluss die Hard Facts und haben jetzt eben 10.500 die ins Ziel kamen. Und das ist eben vor Corona-Niveau, also das hat man 2019 auch. Und von daher ist es für uns wirklich so, dass man sagt, okay, wir konnten jetzt mit diesem Jahr, mit der 2024 praktisch wieder an 2019 zahlenmäßig anschließen. Und es gibt ja auch so einen Spruch von mir, der sagt, der Läufer stimmt mit den Füßen ab. Das heißt, dort, wo er sich anmeldet, da sagt er dann letztendlich auch, das ist für mich ein schönes Rennen, da will ich dabei sein. Und da bin ich zufrieden, dass so viele für Frankfurt gestimmt haben.
Also Streckenrekordfrauen, Meldeergebnis wie vor Corona, also auf Rekordniveaus nahezu. Wenn du jetzt resümierst, was fällt dir noch ein, was richtig gut gelungen war? Gab's was?
Ja, also uns ist es, denke ich, wieder gelungen, auch eine schöne Inszenierung in der Stadt hinzukriegen. Also wir hatten sehr, sehr viele Zuschauer an der Strecke. Das ist ja auch mit ein Faktor. Wir hatten ja letztes Jahr, hat es ja geregnet wie Hund und Katz. Also das war wirklich ein 23 ist der Marathon ins Wasser gefallen, kann man sagen. Es hat sich natürlich dann auch zuschauermäßig ausgewirkt. Das haben mir viele, viele Leute erzählt, dass sie gesagt haben, boah, so viel, das hat sie wirklich überrascht. Auch an Ecken an der Strecke, wo man es nicht erwartet hat, standen Leute, also jetzt nicht nur im direkten Zentrum und an Start und Ziel, sondern auch in der Peripherie. Und das ist ja auch was, wo wir drauf achten, wo wir auch viel Geld für ausgeben. Also wir machen ja Streckenfeste mit Bands, mit Vereinen, mit Frankfurter Vereinen, mit Musikgruppen. Weil wir zugleich so ein riesen Streckenfest, Straßenfest in Frankfurt machen wollen. Im Durchschnitt gerechnet hat man so alle 500, 550 Meter eine Band stehen. Das ist natürlich auch, was für uns wichtig ist, dass wir sagen, okay, spielen die da nur für sich und für die Läufer, die vorbeikommen, oder zieht es auch Zuschauer an? Und das konnte man in diesem Jahr eindeutig beantworten. Das hat viele Zuschauer an die Strecke gezogen, was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist. Wir hatten wunderbare Bilder, das muss man auch sagen. Also wir hatten ja eine neue TV-Produktion am Start, hatten wunderschöne Bilder vom Rennen. Das ist was auch für einen sehr wichtigen Partner von uns, für die Stadt Frankfurt natürlich wichtig ist, weil diese Bilder gehen nach draußen weltweit. Wir haben ja eine weltweite TV-Präsenz. Das war natürlich für die Stadt auch ein wichtiger Faktor, dass der Frankfurt-Marathon wirklich eine große Spielfläche hat. Die hat man eben auch. Da hat man auch sehr gute Zahlen. Also Von daher viele Aspekte, die funktioniert haben. Und dann müssen wir auch dazu sagen, das hattest du am Anfang ja gesagt, wir haben ja nicht nur den Marathon, sondern machen inzwischen ja ein paar mehr Veranstaltungen. Da war es natürlich für uns auch spannend, wie gelingt es uns, das als Team zu machen. Also es war jetzt ein internes Agenturthema. Wie spielen wir da zusammen? Laufen die Rädchen wirklich, die Zahnräder wirklich gut ineinander oder hakt es an der einen oder anderen Stelle? Und das war eben auch schön zu sehen, für mich schön zu sehen, dass es im Team gut geklappt hat, dass wir die Neuen, die jetzt ganz kurz bei uns sind, gut integrieren konnten. Jeder mit Freude seinen Job gemacht hat. Also von daher was für uns wirklich eine schöne Veranstaltung.
Wie groß ist euer Team eigentlich? Also ich hab so gar keine Ahnung, wie viele sind jetzt im Hintergrund bei dir im Unternehmen für den Frankfurt-Marathon und all die anderen Veranstaltungen tätig? Sind das 5 oder 15 oder 50?
Ja, du hast in der Mitte genannt, also hast es fast getroffen. Wir sind jetzt 14. Wenn ich mich zurückerinnere, 2002 haben wir zu dritt angefangen. Jetzt sind wir 14. Klar, wir machen jetzt inzwischen auch weitaus mehr als nur den Marathon. Und haben natürlich auch viele Freelancer und unsere Edelhelfer um uns, die seit Jahren mit dabei sind. Und für die der Marathon ein ganz wichtiger Termin im Jahr ist, wo sie immer dann in Frankfurt sind, uns helfen oder nach Frankfurt kommen. Ehemalige Praktikanten, die uns da immer auch mit unterstützen. Und natürlich Dienstleister, die seit 10, 20 Jahren mit uns zusammen das Ding da auf die Bühne bringen. Und das ist schon ein tolles Team, was da eigentlich zusammenarbeitet und wo jeder sein Herzblut einbringt, um da das Ding nochmal ein Stück schöner und runder zu machen.
Bevor wir auf die weiteren Veranstaltungen, die du eben schon angesprochen hast, schauen, die ihr organisiert. Lass uns noch einmal kurz beim Frankfurt-Marathon bleiben und einen Ausblick aufs nächste Jahr tun. Wichtig ist natürlich der Termin, den du einmal hier droppen musst gleich. Und wird irgendetwas anders da sein oder gibt es irgendwelche Pläne? Sehr wahrscheinlich darfst du uns die, wenn es die gibt, jetzt noch gar nicht mitteilen. Aber wird irgendwas neu? Hast du irgend sowas jetzt mitgenommen, wo du sagst, das sind so Details, die möchte ich anders machen oder bleibt es, wie es ist? Also Termin ist natürlich auch wichtig, ne?
Termin wie immer, letzter Sonntag im Oktober. Im nächsten Jahr, der 26. Oktober. Kann jeder schon mal eintragen. 26.10.25. Also ein Ding werden wir was ändern. Das war in der Nachbesprechung so, dass wir gesagt haben, das war nicht gut. Das war unser Frühstückslauf, der Brezellauf, wie wir ihn ja nennen. Da laufen inzwischen seit 3 Jahren so viele Leute mit. Das ist ja toll, dass so viele Leute mitlaufen, aber der Boom seit 3 Jahren enorm. War zuvor immer eine Veranstaltung, wo wir keine 1.000 waren und jetzt sind wir seit 3 Jahren so an die oder über sogar über 2.000. Und deswegen geht die Strecke, so wie wir sie jetzt hatten, nicht mehr. Da wollen wir rangehen und sagen, dann braucht man ja auch natürlich ein Gespräch mit den Behörden. Samstag früh schon mal die wichtigen Straßen in Frankfurt dicht machen. Für 2.000 Leute, die Frühstückslauf machen, ist natürlich ein Thema. Ich glaube aber, das kriegen wir hin, weil wir da schon auch ein gutes Standing haben in der Stadt. Aber da müssen wir uns was Neues überlegen. Ich bin in diesem Jahr selbst mitgelaufen beim Rätsellauf. Die Claudia Dreher war ja bei uns und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist mal eine schöne Gelegenheit, mit Claudia zusammen zu laufen. Haben wir gemacht, wir haben die ganze Zeit gequatscht. Und ich frage mich im Nachgang immer noch, wie es mir gelungen ist, mir dabei nicht die Beine zu brechen, weil es über so viele Bordsteine rauf und runter geht, mit dem Feld, mit Kindern zwischendrin, die man nicht sieht. Wir laufen ja durch einen Hafentunnel, wo es ganz dunkel ist, wo Leute dann plötzlich anfangen, auf der Gegenspur das ganze Feld zu überholen. Also es sind wirklich Dinge, wo ich mir denke, Freunde, das können wir so nicht mehr machen. Und da werden wir rangehen und sagen, da brauchen wir eine andere Ding. Also wir werden natürlich, den Breslauf behalten, keine Frage. Ist ja auch Kult inzwischen in Frankfurt. Aber wir brauchen da eine andere Streckenführung. Und das wird fürs nächste Jahr eins der Änderungen sein. Und alles andere ist dann so, wir versuchen es ja immer jedes Jahr ein Stück besser zu machen. Und da werden wir auch das eine oder andere haben wir da schon auf dem Zettel stehen. Aber das sind jetzt nicht unbedingt Sachen, die der Läufer, der Zuschauer so mitbekriegt, sondern das sind dann mehr Ablauf, Sachen im Ablauf, wo es dann einfach besser wird.
Ja. Ja, da fällt mir ein, dass ja die andere große Marathons, New York, Berlin, inzwischen wirklich dazu übergegangen sind, diesen Shakeout-Run oder wie man auch immer das nennen mag heutzutage, am Vortag als richtig eigene Laufveranstaltung mit Medaillen, mit Zeitmessung und so weiter zu etablieren. Also dieses Jahr erstmalig in Berlin, dass man auch durchs Brandenburger Tor ins Ziel lief. Wäre ja vielleicht eine Idee, dann laufen auch die dann korrekt vermessenen 5 Kilometer Brezelläufer ins Ziel in der Festhalle. Darauf müssen wir gleich nochmal einmal kurz kommen. Da fiel mir in diesem Jahr wieder auf, eins der sensationellsten Laufziele der Welt. Darf man, glaube ich, sagen. Ja. Aber sei da dran. Okay, ja, hört sich spannend an. Darf ich dann direkt mal auf den Ziellauf eingehen, Henning?
Solange du ins Mikro sprichst, ja.
Ja, okay. ich bin dann nach dem so meine Arbeit in Frankfurt getan war, bin ich dann nochmal in die Festhalle gegangen.
Moment, was für Arbeit? Jetzt hast du hier wieder irgendwas übersprungen.
Ah, ich durfte ganz kritisch den Mainova Frankfurt Marathon im Livestream begleiten und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Also die Bilder, von denen Jo vorhin erzählt hat, hast du stimmlich untermalt.
Versucht.
Ja, genau, ja. So, jetzt haben wir das zusammengefasst, jetzt kannst du weitermachen.
Die Bilder waren natürlich vermutlich besser als das, was wir da drauf gesprochen haben. Aber nein, Quatsch.
Nee, Martin, das war schon toll, was ihr gemacht habt.
Nein, ich bin danach dann in die Festhalle und das ist jetzt gar nicht mit irgendwas, mit irgendwem oder was kokettiert. Ich finde es wirklich ein grandioses Ziel da. Also das ist schon, und es sind nur, wie viel sind das? 80 Meter, 100 Meter? Die man 60 da läuft?
Meter. 60 Ehrlich? Meter? Oh, das kommt mir jedes Mal länger vor.
Aber sie sind extrem nachhaltig und ich
habe... Ja, vielleicht ein bisschen Meter.
Ja, sie sind so nachhaltig, also dass mir da wieder so klar wurde. Ich habe dann im Nachgang mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern natürlich gesprochen, die da auch teilweise zum ersten Mal in Frankfurt ins Ziel gerannt sind und so. Also das prägt einfach deren komplette Erinnerung an den Lauf. Klar, weil es auch der Schluss ist. Und es ist schon ziemlich cool. Vielleicht darfst du noch mal hier kurz erzählen. Du bist derjenige, der sich das ausgedacht hat auch, ne? Das,
ja, stimmt. Ja,
du hast 2002 angefangen und in die Festhalle lief man 2003.
Ab 2003 ging das los
mit dem Ziel. Sag doch kurz, wie es dazu kam. Das interessiert noch.
Ja, also 2002, wie gesagt, habe ich das erste Mal den Frankfurt-Marathon gemacht und damals war Frankfurt auf dem 6. Platz in Deutschland. Also Frankfurt war da so am absteigenden Ast und das war auch der Grund damals von der Stadt Frankfurt mich anzusprechen und zu sagen, hast du nicht Lust, uns beim Frankfurt-Marathon ein Stück mit zu unterstützen? Und habe ich positiv beantwortet, ist ja jetzt klar. Und 2002 war es dann so bei der ersten Auflage, es war katastrophales Wetter. Es war Sturm in der Stadt. Der HR hat morgens in den Nachrichten gesagt, es besteht Lebensgefahr, gehen Sie nicht außer Haus. Auf der Zielgerade ist so ein uralter Baum umgefallen und hat uns die Zielgerade fast komplett gesperrt. Wir hatten damals die Siegerehrung noch draußen vor dem Eingang City, vor der Festhalle praktisch, also am Eingang City von der Messe Frankfurt. Da hat es den Sieger durch so eine Böe während der Siegerehrung fast vom Podest geweht. Also es war wirklich brutal. Die Dixie-Klos sind über die Straße gewandert, vom Wind geschoben.
Und da hast du dir gedacht, im nächsten Jahr möchte ich trocken stehen.
Und dann, nee, und dann war uns allen irgendwas, was uns da ein Stück jetzt raus, was uns weiterbringt. Und so, und dann waren wir auf der Suche zu sagen, wir brauchen einen USB, wir brauchen eine emotionale Aufwertung von der Veranstaltung. Und zufällig war es dann so, im Dezember ist ja immer das Festhallen-Reitturnier in der Festhalle. Also es ist ein hochklassiges Reitturnier mit Dressur, mit Springen und so weiter. Ist auch Weltelite am Start. Und da war ich eingeladen und habe mir das erste Mal in meinem Leben, war ich bei einer Reitveranstaltung. Und jedenfalls saß ich da auf der Tribüne und habe mir das Ganze so angeguckt und war dann, haben mir immer gedacht, na, von links kommen die Pferde rein. Wie geht es eigentlich? Wo kommen die her? Ist ja eine feste Halle. Ja? Und habe dann eben auch die Ansprechpartner von der Messe gefragt und haben die gesagt, na gut, wir haben da unser Osttor und draußen sind die Stallungen und deswegen kommen aus der Seite eben die Pferde rein. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Da haben wir gedacht, okay, wenn es möglich ist, praktisch durch dieses Osttor die Pferde in die Festhalle reiten zu lassen, dann ist es für die Läufer genauso möglich, dass sie da in die Halle kommen und dann legen wir doch das Ziel in die Halle und machen das auch groß, also jetzt nicht nur irgendwie in so einer Industriehalle ein Ziel, sondern die Festhalle ist ja eine wunderschöne Halle, die ist ja mehr als 100 Jahre alt. Hat der Kaiser noch eröffnet, damals übrigens für ein Arbeiterturnfest wurde die, war mit die erste Veranstaltung, die da drin war. Also eine wunderschöne Halle, die auch wie ein Kleinod von der Stadt Frankfurt gepflegt wird und von der Messegesellschaft. Und dann haben wir gesagt, okay, wie macht man das dann richtig? Und da kam die Idee mit dem roten Teppich. Dann natürlich entsprechende Show, die wir da veranstalten kann, weil man natürlich ein ganz anderes mit Sound und so weiter, mit Beleuchtung ganz anders arbeiten kann, wenn man das Ziel eben draußen hat. Und ja, ich denke schon, also ich selbst will da gar nicht so die Lorbeeren verteilen, sondern ein Top-Athleten-Manager, der weltweit viel unterwegs ist, der hat mir eben auch gesagt, das ist das schönste Marathonziel der Welt. Darüber kann man jetzt immer noch streiten, ob es das wirklich ist. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber es ist, denke ich, mit eins der Ziele, wo man sagt, die vergisst man nicht. Wenn man in diese Halle einläuft, was ja keine nüchterne Industriehalle ist, so ein viereckige Schuhschachtel, sondern was eine tolle Halle ist mit einem Kuppelbau, mit Stahlskelett und so weiter, über 100 Jahre alt und was da schon alles drin war. Boris Becker hat da gespielt, die Rolling Stones haben gespielt. Also da läuft dann eben der erste, aber eben auch der letzte über den roten Teppich ein und wir legen den roten Teppich auf für die Läufer und ja, das ist schon spektakulär und sensationell und sagen wir, da arbeiten wir auch mit einem sehr guten Dienstleister, mit Marc Esslinger von der Firma Sandburg zusammen, die uns das auch Stück für Stück so Ja, gemeinsam haben wir das entwickelt über die Jahre. Was können wir noch machen? Wie können wir es noch emotionaler machen? Was ist ein richtig gutes Beleuchtungskonzept und so weiter? Also da schrauben viele mit, die auch sonst einfach im Showbiz unterwegs sind. Der macht mit seiner Firma sonst auch tolle Veranstaltungen für Banken, bei der ARD ist er teilweise mit am Start und so weiter. Also das sind jetzt schon Firmen, die einfach wissen, wie man eine gute Show macht. Und die haben wir eben damit am Start und deswegen ist es inzwischen wirklich so, dass die Festhalle klar bei jedem im Gedächtnis bleibt, der da mal reinläuft, weil es natürlich spektakulär ist. Ich laufe nicht irgendwo auf einer Straße ins Ziel und am Bogen und dann war es das, sondern ich laufe ein inszeniertes Ziel, was uns, das ist dann Fluch und Segen zugleich, was uns natürlich auf der anderen Seite aber eben auch sau viel Geld kostet, um die Halle so hinzustellen, wie sie ist. Wir übernehmen ja am Mittwoch vor Marathon eine nüchterne Halle, wo nichts drin ist und richten da alles ein. Also jeder Scheinwerfer, jeder Lautsprecher wird da extra installiert, die Tribünen werden gebaut und so weiter und so fort, um eben ein tolles Ziel für alle Läufer zu haben.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin ja in diesem Jahr mitgelaufen und ich bin ja meinen ersten Marathon auch in Frankfurt gelaufen, 2013.
Oh Gott.
Nicht das erste Mal, dass ich den Marathon in diesem Podcast erwähne, aus den verschiedensten Gründen, was an dem Tag alles so passiert ist. Aber tatsächlich habe ich mich für Frankfurt entschieden, weil ich 2011 bei dem beinahe Weltrekord von Wilson Kipsang in der Festhalle hinter der Ziellinie stand. Damals hatte ich mit Laufen noch nichts am Hut. Da habe ich noch nicht für Runner's World gearbeitet und fand das so elektrisierend, diese Stimmung in dieser Festhalle und diese Spannung auf diesen letzten Kilometern, wo man irgendwie erahnte, er könnte es schaffen oder auch nicht. Und es war so spannend. Und da habe ich entschieden, wenn ich mal Marathon laufe, dann Frankfurt. Und 2 Jahre später war es der Fall. Und der Zieleinlauf war cool.
Aber die Geschichte von Hennings ersten Marathon in Frankfurt ersparen wir dir. Die haben wir hier schon öfters erzählt.
Ja, aber der Zieleinlauf ist gut.
Der
Zieleinlauf, das Rennen war schlecht.
Und weißt du, was mein großes Ziel ist? Die zweitbeste Möglichkeit, dieses Ziel zu genießen. Die erstbeste ist, du gewinnst. So. Die zweitbeste ist, du wirst Letzte oder Letzter, weil dann kommt nämlich Jo mit den Siegern dich im Ziel in der Festhalle empfangen. Also du musst mal versuchen, das werde ich mal irgendwann probieren, Letzter zu werden in Frankfurt.
Ich wollte gerade sagen, Erster wird schwierig.
Da kriegst du den kompletten Empfang. Aber ist das so, oder?
Ja, das machen wir, genau. Der Letzte wird nochmal empfangen und seit ein paar Jahren auch holen wir Siegerinnen und Sieger dazu. Die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass man so lang laufen kann. Ja, die laufen knapp über 2 Stunden dann kommt einer rein, der läuft 6:30. Und dann erklären wir dem Sieger und der Siegerin, dass das jetzt der Letzte ist. Die sind fassungslos. Die sagen, was, so lang? 6 Stunden laufen am Stück? Das geht doch gar nicht.
Ja, ich glaube, die haben größten Respekt, oder?
Ja, und das ist auch immer eine schöne Geschichte. Wir empfangen dann den, gibt noch ein paar Fotos, gibt eine Flasche Sekt und ein paar, eine Story natürlich auch in unserem Buch. In diesem Jahr waren es 2 Briten, total klasse Typen. Der eine hat jetzt übrigens 10-mal gefinisht, also der kommt jetzt in unseren Marathon-Club. Wer 10-mal ins Ziel gelaufen ist, kann dann Clubmitglied werden. Und das war einfach eine total crazy Situation und eine schöne Szene. Und den Letzten ist natürlich auch total überrascht. Ist es mir jetzt gar nicht so recht, dass du das so öffentlich machst, weil jetzt wollen alle Letzte werden. aber die Letzten sind natürlich dann auch total überrascht, wenn dann die Sieger damit dastehen und wir dastehen und es gibt nochmal extra Bilder und danach geht's Rolltor zu, eben das von mir schon vorhin angesprochene Osttor, von der Festhalle geht's Rolltor zu und das war's dann für dieses Jahr und Schluss ist. Ist ein besonderer Moment.
Aber es zeigt eben auch eure Wertschätzung. Für
die
Nicht-Sieger, sondern für jeder ist ja Sieger, der den Marathon schafft. Ich glaube, das eint uns drei hier, dass wir wissen, dass die Leistung hinter einem 6,5-Stunden-Marathon für die beiden Briten sehr wahrscheinlich mindestens eine so großartige war wie für die Siegerinnen und Sieger. Also ich glaube, das eint uns. Man merkt jetzt, dass du begeistert bist, dass du richtig Power hast, Jo. Ich frage mich jetzt nur, wie schaffst du das, die so durchs ganze Jahr jetzt noch zu strecken? Also wir haben es jetzt mehrfach so angedeutet, jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Hau doch mal raus, was ihr mit deiner Agentur sonst noch so läuferisch auf die Beine stellt.
Ja, also das Jahr 24 war für uns das Wirtschaftsenglisch Business Development, überhaupt. Also wir hatten schon immer gesagt, Mensch, wir bräuchten eigentlich noch ein cooles Frühjahrsveranstaltung dazu, damit wir nicht so auf einem Bein stehen. Und es war auch immer doof, im Herbst hast du gearbeitet bis über die Hutschnur, da weißt du nicht mehr, wo es so rechts und links ist. Und im Frühjahr hat man eben nichts dagegen. Und wir haben gesagt, Mensch, im Frühjahr müssen wir das irgendwie hinkriegen, noch eine Veranstaltung zu haben. Aber das hat irgendwie nie sein sollen, über lange Zeit. Aber es ist so, wie es im Leben oft ist. Unverhofft kommt oft. Die Stadt Mainz hat bisher ihren Mainz-Marathon eben immer selbst gemacht, vom Sportdezernat aus, von der Sportabteilung aus. Da ist eben Personalwechsel angesagt. Das heißt, die es bisher gemacht haben, gehen jetzt in diesem Jahr in Ruhestand. Und da gibt es nicht direkt einen Nachfolger, der sich oder die sich des Themas annehmen kann oder will. Und deswegen hat die Stadt Mainz beschlossen, den Mainz-Marathon fremd zu vergeben, an eine Agentur oder wen auch immer zu vergeben, jedenfalls nicht mehr selber zu machen. Und wir haben uns da beworben und es gab dann einen Pitch unter meines Wissens 8 Agenturen. Und letztendlich sind wir dann da als Erste durchs Ziel gegangen mit einer ganz interessanten Geschichte, also finde ich ganz interessanten Geschichte, weil wir sind in das Verfahren, Bewerbungsverfahren reingegangen und haben gesagt, wir würden den Marathon streichen und würden den Halbmarathon, der ja bisher schon immer die größte Disziplin in dieser bei diesem Lauf war, würden wir in den Mittelpunkt stellen und da noch einen Zehner dazu machen, aber auf jeden Fall keinen Marathon mehr machen, der auf mit einer Zwei-Runden-Konzept eben war. Und es waren eben so um die 1.000 Marathonläufer, aber 6.000 Halbmarathonläufer daraus entwickeln, aber die Marathonstrecke streichen. Und das war eben unser Ding, da wir gesagt haben, schauen wir mal, wie sie reagieren. Aber das halten wir eigentlich für das richtige Konzept für eine Stadt wie Mainz. Und zu meiner Überraschung dann, ich habe eigentlich nicht so wirklich daran geglaubt, hat die Stadt Mainz dann gesagt, okay, machen wir das, wenn ihr das als den richtigen Schritt halt, als eine Laufagentur, die sich in dem Bereich auskennt, dann gehen wir den Schritt mal mit. Und somit haben wir in diesem Jahr eben im Frühjahr, Anfang Mai, das erste Mal den Mainz-Halbmarathon gemacht. Gutenberg-Halbmarathon Mainz heißt er offiziell. Und hatten da auch ein super Ergebnis. Also er wird in diesem Jahr zweitschnellster Marathon in Deutschland, zweitschnellster Halbmarathon in Deutschland sein nach Berlin. Wir hatten ein Finish, wo es keinen Sieger gibt. Also erster und in Anführungszeichen zweiter gibt es nicht, sondern es gibt zwei erste und dann einen dritten, weil die waren zeitgleich von der Zeitmessung her. Und wir konnten auch aufgrund Video und so weiter, Fotos, die wir ausgewertet haben, wirklich keinen Unterschied festmachen. Also haben wir zwei Sieger, die beide eine 01-01-01 gelaufen sind, 61-01. Und das ist natürlich auch grandios. Ja? Also so einen Einstand kannst du dir eigentlich nicht erträumen irgendwie. Das war eine tolle Geschichte und vorher schon gab es eine Ausschreibung von JP Morgan Corporate Challenge, also der größte Firmenlauf Europas, der ja jedes Jahr in Frankfurt stattfindet, seit über 30 Jahren. Wird von JP Morgan, von der amerikanischen Bank in Frankfurt eben veranstaltet, ist eine weltweite Serie. Und die haben das eben neu ausgeschrieben. Ist üblich, dass es nach ein paar Jahren neu ausgeschrieben wird. Und auch da war es so, dass wir dann den Pitch gewonnen haben. Also hat man plötzlich aus unserem Wunsch, eine Veranstaltung im Frühjahr dazu zu haben, sind plötzlich zwei geworden. Und da war es eben so, dass es hier einen Zeitstrahl genannt bekamen, bis wann eine Entscheidung fallen wird. Und in diesem Zeitfenster haben wir keine Nachricht bekommen von JP Morgan, haben wir uns gedacht, na gut, also sind wir wohl durchs Raster gefallen, wir werden es nicht kriegen, sondern jemand anders. Haben uns dann in die Mainzer Ausschreibung gestürzt und haben gesagt, okay, dann halt nicht JP Morgan, dann probieren wir es jetzt in Mainz. Vier Wochen später hat sich dann JP Morgan gemeldet und haben gesagt, sorry, wir haben das jetzt nicht rechtzeitig hingekriegt, uns zu entscheiden aufgrund von internen Problemen, aber wir würden es gerne künftig mit euch machen, steht ja nach wie vor zur Verfügung. Und wenn du natürlich sowas hast, dass du den größten Firmenlauf Europas mit über 70.000 Anmeldungen in deiner Stadt machen kannst, dann kannst du dazu nicht Nein sagen. Machen wir jetzt zwei, mit JP Morgan natürlich, mit JP Morgan Corporate Challenge, ein Lauf, der alles sprengt, was wir bisher gemacht haben. Und es ist eine fantastische Geschichte und freut mich sehr. Und was wir auch machen seit Jahren schon, ist eine Laufserie. Der Mainlauf Cup wurde früher mal von der Stadt Frankfurt vom Sportamt gemacht. Die konnten das dann auch personell nicht mehr machen. Und die haben uns schon vor, ich sage jetzt mal, gefühlt 15 Jahren darum gebeten, dass wir das eben mit übernehmen. Wir machen das mit den örtlichen Lauf- und Vereinen zusammen. 11 Rennen sind es übers Jahr verteilt. Und wir kümmern uns halt um Sponsoring, um die Vermarktung, um die Cup-Ehrung und so weiter. Und das ist auch was, was wir sehr gerne machen, weil es eben, ja, ich sage jetzt mal, Graswurzel-Rennorganisation ist. Also örtliche Vereine, die uns dann natürlich auch beim Marathon unter die Arme greifen. Und wir helfen denen bei ihren Veranstaltungen. Wir bringen da ein paar Sponsoren dran, über Kontakte, die wir haben, die das Verein so nie kriegen würde. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, weil wir eben auch einfach mit, ich sag's mal, mit der Basis dann nach wie vor eng zusammenarbeiten und uns abstimmen. Und das freut mich auch sehr, dass wir den Mainlauf Cup immer noch machen.
Da wundert es einen bei der jetzt tatsächlich, wenn du bewegst vermutlich über 100.000 Läuferinnen und Läufer mit der Agentur jetzt im Jahr in Frankfurt. Da wundert es einen, dass ihr nur 13 Leute seid.
14. Und das ist jetzt die Chance für eine Stellenausschreibung. 70.000 Leute, also da fällt man echt vom Stuhl, ne? So plötzlich 70.000 Leute bewegen.
Und ich finde es natürlich, das werdet ihr auch mit bedacht haben. Ich finde es natürlich toll. Ihr habt jetzt Angebote wirklich für jedes Läuferklientel. Also vom Einsteiger, der 5,6 Kilometer im Rahmen des Firmenlaufs mitmachen will, über den 10 Kilometer und Halbmarathonläufer in Mainz bis hin zum Marathonläufer in Frankfurt. Dazu dann noch, ihr habt ja Kinderläufer auch in Frankfurt.
Ja, genau.
Plus Staffel. Also wirklich, ihr sprecht jetzt, es gibt keinen mehr, den ihr nicht ansprecht. Ultra fehlt noch, aber Ultra und Trail fehlt noch.
Und Trail fehlt, genau. Ultra und
Trail. Aber das geht doch im Taunus. Ja, da kann man ja was machen.
Gibt's da was? Ich glaube, es reicht. Aber sag mal, ich bin jetzt mal übergriffig. Du bist ja jetzt auch nicht 30 mehr. Jo. Aber du wirkst tatsächlich aktuell motivierter denn je. Wo kommt das her? Gibt es da irgend so ein Erfolgsgeheimrezept, was du mir jetzt auch mal weitergeben kannst? Gutes Team, sehr wahrscheinlich.
Also ich will mal widersprechen, aktiviert denn je, sondern aber es ist schon so natürlich, dass mir das sehr gefällt. Wenn du es so sagst, klar, ich bin in diesem Jahr 65 geworden, muss man kein Geheimnis draus machen, ist die Zeit, wo andere vielleicht schon im Vorruhestand sind und die Beine hochlegen. Der Typ bin ich nicht, das ist auch klar. Aber ich habe ja eine sehr junge Mannschaft und Frauschaft in der Agentur. Und wenn ich gesagt hätte, jetzt nochmal was mir nie in den Sinn kommen würde, aber wenn ich es jetzt rein persönlich beurteilen würde, würde ich sagen, hey, Freunde, wisst ihr was, ich bin 65, habe keinen Bock mehr auf große neue Veranstaltungen. Ich denke eher ans Aufhören als ans Weitermachen und wir machen unseren Marathon und irgendwann sperren wir die Bude zu. Das hätte ich bei meinen Leuten nicht bringen können. Also das war vollkommen klar, dass wenn wir diese Chance haben, da ein Stück weiterzukommen als Agentur, das ist ja auch was Mitarbeiter begeistert, dass man gemeinsam was Neues anpackt, gemeinsam was entwickeln kann, neue Ideen einbringt, damit selbst ja auch ein Stück weiterkommt. Von daher war das klar, dass wir das Ding machen, wenn wir die Chance dazu kriegen, ja, dafür kriegen. Und wenn du es so ansprichst, also ich bin nicht fitter als je zuvor. Ich merke auch, dass ich ein oder anderen Defizit habe, wo man meine Leute auch ab und zu auf die Füße latschen müssen und sagen, Mensch, jetzt hast du das und das vergessen. Also früher war mein Gedächtnis weitaus besser als jetzt. Aber damit muss man umgehen und sagen, dafür sind da jetzt eben auch 13, 14 Leute zusammen, die gemeinsam was auf den Weg bringen, gemeinsam was stemmen. Und ich habe natürlich eine Menge Erfahrung, die ich einbringe und auch junge Wilde, die was reißen wollen. Und das ist eine gute Mischung.
Aber mehr kommt jetzt nicht mehr, ne?
Geplant ist es nicht, aber nach dem Jahr will ich zu nichts Nein sagen. Aber nee, also man muss auch, denke ich, wenn man wächst, auch in Schritten wachsen und sagen, was ist möglich, was ist sinnvoll. Wir streben jetzt nicht an, hier im ganzen Rhein-Main-Gebiet plötzlich alle Veranstaltungen abdecken zu wollen, sondern das, was wir jetzt haben, ist gut und schön und das müssen wir auch erst konsolidieren. Und wir müssen die neuen Veranstaltungen auch auf eine gute Ebene hieven und da an der einen oder anderen Ecke auch besser werden. Also ist ja immer klar, wenn du eine Erstveranstaltung machst, dann merkst du bei der Veranstaltung und danach, wo es vielleicht noch nicht so gut lief und wo man besser werden muss. Und das haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen, sowohl in Mainz wie auch bei JP Morgan Corporate Challenge, dass wir da ein bisschen nachschärfen und auch mehr auch als Team zusammenwachsen müssen. Also es ist ja auch so, ich meine, wir waren davor waren wir 7 und wir haben uns quasi in dem Jahr verdoppelt. Und das muss ja auch funktionieren. Das war hatte ich ja zuvor auch angesprochen, das war für mich eins der schönen Momente des Meinhof Frankfurt-Marathons in diesem Jahr, eben zu merken, wie dieses Team ganz gut harmonisch zusammenspielt und gut zusammenarbeiten kann. Und wir haben natürlich auch eine neue Arbeitsweise in der Agentur entwickeln müssen. Zuvor haben wir alle gemeinsam immer an einem Projekt gearbeitet. Jeder Tag war Marathon, Frankfurt-Marathon, und daneben gab es eigentlich nichts, bisschen mein Auftrag, aber gab eigentlich nichts, sodass wir auch ständig zusammen, und das ist jetzt eben einfach nicht mehr möglich, sondern die einen bereiten Mainz vor, die anderen bereiten JP Morgan Corporate Challenge vor. Alle sitzt man das ganze Jahr natürlich immer an den Veranstaltungen. Trotzdem muss man so kommunizieren, dass am Veranstaltungstag alle gemeinsam in der Veranstaltung das Richtige tun. Also es ist ja nicht so, als würde nur ein Teil der Agentur dann den Mainzer Halbmarathon machen, sondern da sind natürlich alle mit dabei, aber alle müssen dann auch so gebrieft sein, dass sie ihren Bereich ordentlich machen können und müssen den vorbereiten. Also das hat uns auch vor neue Herausforderungen gestellt. Wie verzahnen wir jetzt das Projektmanagement so wirklich? Und da hatten wir auch eine Lernkurve in diesem Jahr. Wir haben es am Anfang ein bisschen falsch angefasst, haben daraus gelernt und haben es dann geändert, so ab dem Sommer. Und ja, ich hoffe jetzt, dass es im nächsten Jahr besser flutscht und wir da einfach nochmal eine Kohle drauflegen können und schöne Veranstaltungen machen können. Und von daher würde ich im Moment sagen, nee, das reicht jetzt schon, was wir machen.
Lass uns zum Schluss nochmal über den Läufer Jo sprechen. Du hast eine Marathon-Bestzeit, wenn ich richtig liege, von 2,46 Stunden, kann das sein?
Ja, richtig.
Du bist 65. Wie sieht dein Aktivitätslevel aus? Also bist du noch regelmäßig laufend unterwegs?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein Frühaufsteher und dann eben auch in Frankfurt ein früh am Morgen am Main entlangläufer. Da trifft man schon viele. Also Frankfurt ist ja eine wahnsinnige Laufstadt. Und Main rauf und runter, Skyline. Ich habe ja ein Apartment in Frankfurt, bin ja von Montag bis Freitag in Frankfurt, Wochenende zu Hause. Also ich pendel nach wie vor, jetzt 23 Jahre lang. Von daher geht es dann früh eigentlich von meinem Apartment runter zu Main, das sind 300 Meter. Und dann am Main 5 Kilometer oder 6 Kilometer in die eine Richtung und zurück. 10er oder so 12 Kilometer gönne ich mir in der Früh. Und dann starte ich eigentlich schon gut in den Arbeitstag und bin bestens gelaunt, während wir auch ein paar Langschläfer in der Agentur haben, die dann später kommen und grummelig sind. Das versuche ich jeden Tag zu machen. Ich schaffe es natürlich nicht jeden Tag, weil es gibt auch Tage, wo ich weniger motiviert und fit bin und sonst was. Aber dann gehe ich eben abends meistens noch ein bisschen traben. Also ich versuche eigentlich jeden Tag Sport zu machen. Wenn es nicht laufen ist, dann gehe ich, also walken auf Neudeutsch, hat auch meinen Respekt gefunden. Zuvor konnte ich da immer nur mitleidig grinsen. Würde ich jetzt gar nicht mehr so, wenn man da ordentlich unterwegs ist und ein Tempo ranlegt, dann ist das auch was. Schönes Grundlagen-Basistraining, darauf kann man dann aufbauen. Bin leidenschaftlicher Läufer und das seit, kann ich sagen, dann habe ich in der Leichtathletik begonnen mit so 14, 15 und dann war es eigentlich immer klar, dass ich auf die längsten Strecken gehe. Die haben mir am meisten Spaß gemacht und da hatte ich auch immer am meisten Talent. Also 100 Meter war nie meins, sondern eher dann schon die 1000 und so weiter und so fort. Also von daher ist es mein Sport, mein Leben und das bringt natürlich viel für alle, die ihr Hobby mit ihrem Beruf verbinden können, ist man dann natürlich ganz anders unterwegs als jemand, der irgendeinen Job erfüllen muss, wo er sich denkt, mein Leben beginnt eigentlich erst nachdem ich wieder zu Hause bin und meinen Job hinter mir gelassen habe. Ja. Und das ist bei mir eben gar nicht so, sondern das ist wirklich das, was mir wahnsinnig viel Freude macht. Und eben nicht nur, also, und da alle Aspekte des Laufens, ich will das nochmal betonen, und das ist mir zum Beispiel beim Frankfurt-Marathon auch so wichtig, das sage ich auch oft bei Pressekonferenzen oder sonstigen Veranstaltungen, mir ist es wichtig, dass wir es schaffen, Leute in Bewegung zu kriegen, dass die Leute eben aus ihrem Sessel aufstehen oder von ihrem Sofa keine Couch-Potatoes mehr sind, sondern selber mit Sport beginnen. Und wenn wir das schaffen, dann ist das ein ganz besonderer Job, der ganz neben oder für mich wichtiger ist inzwischen als jetzt, ob man eine 205,45 oder 205,43 haben in der Siegerzeit. Wenn wir es wirklich schaffen, dass wir Leute mit unseren Veranstaltungen zum Sport bringen können, zum Laufen bringen können, dann bin ich echt happy und haben wir große Ziele, die mir wichtig sind, erreicht, dass die Leute eben anfangen, selber sportlich aktiv zu werden, und Läufer haben ein anderes Leben als Nichtläufer.
Ich habe übrigens jetzt die Veranstaltungsidee, die euch noch fehlt. Wir haben ja gesagt, ja. Trail, Ultra und Walking. Ihr macht natürlich einen Marsch. Momentan sind ja die Märsche rund um Berlin, rund um hier Hamburg. Ihr macht einen Marsch rund um Frankfurt. Den, 50 Kilometer Marsch rund um Frankfurt.
Ja, sowas gibt es aber schon.
Ah, okay. Ja, ich kenne mich jetzt in der Region leider nicht gut genug aus. Ja, okay, dann eben nicht. Ja, dann macht ihr da nur mit.
Genau.
Ich wollte aber ganz zum Schluss jetzt die Frage, die ich ganz am Anfang aufgeworfen habe, die musst du jetzt versuchen, irgendwie zu beantworten. Regensburg oder Frankfurt? Was bist du?
Ich kann das klar trennen. Beides ist für mich extrem wichtig. Frankfurt Business. Ich liebe die Stadt, also ich habe ja auch war ja auch kurz mal in Studienzeiten schon in Frankfurt. Auch da hatte ich schon ein Faible für die Stadt entwickelt. Es ist mein Lieblingsmarathon, da bin ich meine Bestzeit gelaufen.
Ah, also das wollte ich noch fragen. Sehr gut. Also du bist den schon mal gelaufen, den Frankfurt-Marathon?
Ja, ich bin früher wahnsinnig gerne in Frankfurt gestartet. Das war immer mein Lauf. Also ich bin lieber in Frankfurt gelaufen als in Berlin. Weil ich Frankfurt schon immer klasse fand, dort zu rennen. Und da bin ich meine Bestzeit gelaufen. Ich liebe die Stadt und ich liebe natürlich das Rennen, das wir dort machen, und meinen Job. Und deswegen auf der einen Seite ganz klar Frankfurt, und die anderen 50% sind meine Heimatstadt, das ist Regensburg. Und ich habe es ja vorhin ganz kurz erwähnt, ich pendel nach wie vor, also meine Familie, meine Frau lebt nach wie vor in Ringsburg. Und das heißt für mich Montag nach Frankfurt, Freitag nach Hause in der Regel, außer es ist halt irgendein Marathon oder sonst was, wo ich hinfahre am Wochenende.
Ehrlich gesagt,
ich liebe natürlich auch meine Heimatstadt. Viele, die Ringsburg mal besucht haben, sagen, hey, das ist echt eine tolle Stadt. Und deswegen gehen wir da auch nicht weg. Aber vom Business, vom Laufsport her, habe ich natürlich Möglichkeiten mit dem Frankfurt-Marathon bekommen, die in Regensburg nie denkbar waren. Einfach von den Möglichkeiten her, von der Veranstaltung her. Und deswegen ist das wirklich wunderbar, zu sagen, man ist auf beiden Welten, in beiden Welten zu Hause.
Oh Wunder, ich hätte keine andere Antwort erwartet.
So. Du kennst mich halt.
Ja. Lieber Jo, vielen, vielen Dank.
Willst du das jetzt abmoderieren?
Ja, aber hast du?
Ich habe noch eine Frage. Ja, die ist mir. Oh, okay. Das wird jetzt entweder richtig peinlich für mich oder eine gute Frage. Ich bin mir noch nicht sicher. Fiel mir eben ein. Vor der Messe, am Startbogen und kurz bevor man ja in die Messe dann einläuft, in die Festhalle, steht so ein Hammermann. Hat der irgendwas mit dem Marathon zu tun? Ist das der Mann mit dem Hammer?
Das ist peinlich. Da gibt es mehrere davon weltweit. Von einem amerikanischen Bildhauer ist eine Verneigung dieser Dinge, also eine Ehrschätzung der Arbeiterklasse, der Männer, die mit schweren Hammer auf einen Amboss einhauen. Deswegen ist ja auch die Armbewegung von dem, der ja immer runter. Also hat mit dem Marathon gar nichts zu tun.
Okay, für Arbeiterklasse ist Frankfurt ja bekannt.
Ja, ist ein Wunder. War's lange. Also Frankfurt war ja lange Zeit wirklich eine große Industriestadt, hat nach wie vor viel Industrie, auch wenn inzwischen der Bankensektor natürlich ganz, ganz wichtig ist. Frankfurt war ja mit Höchst, mit den Adlerwerken und so weiter ein großer Industriestandort. Und von daher, diese Statue gibt es eben weltweit an mehreren Stellen, auch in Frankfurt. Und es ist natürlich ein wahnsinnig schöner Zufall, dass sie genau an unserem Ziel steht, der Mann mit dem Hammer.
Du, weißt du, wann du es so richtig geschafft hast, Jo? Wenn zum Wochenende des Frankfurt-Marathons der Hammering Man da weggeräumt wird und stattdessen von dir so eine Skulptur da aufgebaut wird, so wie das vom Begründer des New York Marathons, Fred LeBeau, da wird dann immer die Statue in den Central Park versetzt an Start und am Ziel. Und wenn das dann passiert.
Eigentlich kriegen doch nur.
Das gibt's auch erst seit Fred LeBeau gestorben ist.
Ich wollte gerade sagen, ja,
immer
nur tote Menschen bekommen Statuen. Das wollen wir nicht.
Ja, die wird dann dahin gesetzt, genau.
Da müsst ihr noch ein bisschen warten.
bitte bleib uns lange erhalten, lieber Jo. Was für ein Ausstieg jetzt hier. vielen Dank, dass du die Läuferinnen und Läufer mit deinen KollegInnen so grandios durchs Jahr bewegst. Bleib uns bloß lange erhalten. Danke fürs Gespräch.
Ich gebe mein Bestes dafür und ich danke euch für die immer tolle Unterstützung, die ihr für unsere Rennen habt.
Jawohl.
Danke. Bis
Ciao.
Dann.
Mach's gut.
Ciao.
Das war Episode 160 des Runner's World Podcasts mit unserem Gast Jo Schindler. Wenn ihr jetzt auch unbedingt mal in der Festhalle in Frankfurt einlaufen möchtet, was ich euch sehr empfehlen kann, markiert euch unbedingt den 26. Oktober 2025 dick und fett im Kalender oder meldet euch am besten gleich an. Ihr wisst ja selbst, ein Ziel kann unglaublich motivierend wirken, zumal wenn es so ein schönes wie in Frankfurt ist. Und zu guter Letzt möchte ich noch kurz unsere Podcast-Episode mit Philipp Kopp empfehlen. Er ist der verantwortliche Athletenmanager für das Elitefeld beim Frankfurt-Marathon und hat im Gespräch spannende Einblicke in die Betreuung von Profis geliefert. Also, wenn ihr Folge 157 noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt nachholen.